in der Apostelgeschichte. Und dort würden wir weitermachen. Genau. Dass wir es noch ein bisschen aufrollen können. Jesus ist gestorben, wieder auferstanden. Er hat sich 40 Tage noch gezeigt. Er hat die Jünger gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Der ist dann gekommen, glücklicherweise. He? An den Pfingsten, würde ich mal sagen. Genau. Und der Petrus hat dann seine erste Predigt gehabt. Und da sind ca. 3000 zum Glauben gekommen. Also ich bin heute mit viel weniger schon zufrieden. Ja. Mal, dort ist die erste Gemeinde entstanden und von dem berichtet eigentlich die Apostelgeschichte. Es sind Zeichen und Wunder passiert, die Gemeinde ist gewachsen und ja, sie hat Geist und Kraft gehabt und so weiter ist es eigentlich gut gelaufen. Und wenn es gut läuft, dann hat es immer Leute, wo es nicht passt. Es hat Nieder gehabt, es hat ja, Leute gehabt, die sich aufgemacht haben gegen sie. Sie haben vor einem hohen Rat müssen und sie haben sie natürlich auch zum Schweigen bringen, aber das dann ohne Erfolg. Das wäre dann Apostelgeschichte 5 am Schluss dann gewesen. Und jetzt kommen wir zu der Apostelgeschichte 6. Würden wir das genauer anschauen zusammen. Ich mache den ersten Teil, die ersten 7 Vers und dann macht Sabine weiter. Ich tue mal den Text lesen. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel und uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Genau, das wäre mal das. Jetzt werde ich ein bisschen mit euch durchgehen und schauen, was mir aufgefallen ist, was vielleicht euch auffällt oder euch genau auf Gott. Es fängt da, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Also denkt, ja, wenn ich hier schaue, es wächst unaufhörlich. Es hat viele Leute, genau. Und dann denkt, ja, so, wo es ja viele Leute hat, gibt es ja auch viele Meinungen und viele Gespräche. Und je nachdem kann es dann auch bis zu Auseinandersetzungen kommen. Jetzt als einfaches Beispiel, alle verstehen, nehmen wir mal Fußball. Genau. Jetzt fangen wir an, über Clubfußball reden und da haben wir ein paar Fußballfans, wo wir sicher nicht gleicher Meinung sind. Und da hat es die, die Fußball gar nicht interessiert und da haben wir schon heftige Gespräche und Diskussionen vielleicht, also über was wir jetzt hier reden sollten oder nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, also wir reden über die Nationalmannschaft, dann würde es sich schon wieder ein bisschen einen. Dann haben wir vielleicht noch die, die es immer noch nicht interessiert, was schade ist natürlich. Aber genau, wir werden ja unter uns Fans schon einiger, da haben wir eine Stoßrichtung, genau. Das ist so ein bisschen das, genau. Wieso haben wir hier innen nicht eigentlich eine Sache? Weil eben der Glaube vereint und der Heilige Geist führt zusammen. Jetzt gut so weit. Jetzt haben wir aber, wenn wir weiter schauen, haben wir dort die hebräischen Juden gehabt. Und die sind Christen jüdischer Herkunft gewesen. Und da haben wir die Griechisch Sprechenden gehabt, die sind aus dem Ausland gekommen. Und die haben dann nicht so verstanden. Ich habe hier vielleicht ein Beispiel erzählen. Ganz einfach, im Geschäft habe ich einen Deutschsprechenden, also einen aus Deutschland, deutschsprechenden Arbeitskollegen und ich, Schweizer. Es sollte ja an und für sich einfach gehen. Aber dann haben wir gesagt, ja, ich muss auf Esterkuh etwas holen. Und dann sagt er, was, Estrich? Das ist der Boden, oder? Und ich, was, der Boden? Nein, auf Esterkuh. Ja, oder da tun wir noch schnell wischen. Was wischen? Ja, wischen. Das heisst kehren. Wischen ist nass aufnehmen. Und ja, eben. Also, bis wir uns gefunden haben. Genau, das ist der Chef gekommen und gesagt, mach doch einfach. Nein. Ja, das ist noch schon Deutsch. Deutsch. Sprachbarriere. Jetzt haben die hier noch verschiedene Sprachen gehabt. Genau. Und um was ist es gegangen? Sie haben sich beschwert. Im Luther heisst es, es war ein Murren gewesen. Also das ist dann noch ein bisschen mehr, so ein bisschen, ja, es brodelt etwas, es ist nicht gut, sie reden und stürmen und nürzen. Sie haben sich beschwert, wieso als ihre Witwe da benachteiligt werden. Jetzt, ja, wie ist das bei uns so, einer denkt, oder bei mir? Wie ist das, wenn ich etwas nicht so gerade verstehe oder meint, habe verstanden zu haben? Ja, fange ich auch an jammern oder tue mich neuer erkundigen? Oder gehe ich vielleicht zum Leiter oder zum Pastor und kläre es? Oder gehe ich zu meinen anderen Schöfli und blöcke eben ein bisschen rum und murre da ein bisschen und dort ein bisschen und dann brodelt es. Genau. Jetzt, die haben dann sich geäussert, was sie eigentlich gut finden. Sie gehen her und sagen, unsere Witwe kommen zu kurz. Und dann haben die 12 gesagt, also machen wir eine Sammlung. Da sind sie noch gestaunt. Dann haben die das schnell das Problem erkannt. Zack, peng, machen wir schnell, regeln wir das. Also ist eigentlich gut, sie gehen das gerade an. Oder haben sie schon ein bisschen einen Leidensdruck gehabt, sie immer haben müssen für alles schauen. Genau. Es war dann so gewesen, dass sie die Versammlung gemacht haben. Und vielleicht, was ich noch schnell sagen will, ist, was ich noch gestaunt habe, ist, sie haben ja für die Witwe eigentlich gejammert oder gestürmt oder sich reklamiert. Da denkt, ja, eigentlich immerhin noch eine noble Reklamation. Also wenn ich etwas gestürmt würde, wäre es glaube ich vor allem für mich und nicht noch für andere. Also von dem her, insofern muss ich sagen, die haben das haben immer noch eine gute Haltung gehabt. Ja. Ja, und nachher haben dann muss ich schauen, wo ich da bin. He? Genau, sie haben die Versammlung gemacht und was sie dann gesagt haben, hat für mich auch Sinn gemacht. Sie haben gesehen, es ist ein Problem rum, wir haben keine Zeit für das, also tun wir das delegieren. Also sie haben gesehen, wir haben eine andere Priorität, wir haben eine andere Berufung, einen anderen Dienst und haben dann das in den Weg geleitet, dass sie nicht viel Zeit für andere Sachen brauchen, weder als sie vorgesehen gewesen wären. Genau, es braucht Organisation. Das merken wir allgemein auch. Sind wir in einem Verein oder sonst, oder mit der Familie, oder da an die Organisation, geht es schnell nicht mehr. Genau, sonst hat es da vielleicht die Hälfte Stuhl, oder irgendwie wäre es nicht parat und es wäre schwieriger. Und jetzt kann man vielleicht sagen, die haben da für das Essen verteilen, haben die da müssen Leute haben. Da kann man sagen, ja, das ist jetzt ja, also das Lebensmittel verteilen ist jetzt eine kleine Sache, dann nimmst du es wieder ein und dann schaut ihr ein bisschen da. Ist aber dann nicht ganz so. Es ist erstens ist wichtig für die Armen, dass die Verteilung klappt, weil die haben wirklich nichts gehabt. Die haben nicht irgendwie Sozialweg im Hintergrund gehabt oder jemand sonst noch schaut, sondern ja, die sind angewiesen gewesen, dass das gerecht verteilt wird. Und Spannend ist dann, was sind die Kriterien gewesen von diesen Männern, von diesen sieben. Ich habe gedacht, ja, eben, da könnte man ja, das ist jetzt nicht so etwas Wahnsinniges. Also kann man schnell einen. Jetzt sind aber Kriterien gewesen, dass die Männer einen guten Ruf vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit haben. Wieso? Genau. Wenn wir im Galater schauen, 5, 19 bis 21, die sehen wir, was der Mensch so vorbringt, wenn er der Welt folgt. Und darauf aber dann im 22 und 23 sehen wir, was der Mensch mit der Frucht vom Heiligen Geist macht. Da kommt Geduld, Frieden, Freude, Treue und so weiter. Ja, und wenn wir das sehen, was das hervorbringt, dann ist auch klar, wieso was sie die Kriterien wollen, dass die Leute dem gut vorstehen. Jetzt kann man sagen, ja, nur für die Lebensmittel muss es dann so weise sein und alles. Wenn wir ein bisschen schauen, wie das funktioniert, ja, allgemein jetzt auch bei uns, wenn jetzt jemand im Kochteam ist, ist das nicht einfach jemand, sondern er hat eine Leitungsfunktion und wir schauen, dass der angemessen einen Ruf hat, vielleicht ein bisschen, ja, einigermaßen weise könnte reagieren mit seinen Leuten und ja, der Heilige Geist hat, um dem gut vorzustehen. Und das fängt schon im Kleinen an, also es ist wichtig, dass das von Anfang an so funktioniert, also ja. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, wo stehe ich oder wie habe ich mit Leuten zu tun, wie, ja, oder wieso habe ich keinen Dienst oder wieso harmoniert es nicht mit den Leuten, die ich unter mir habe vielleicht oder irgend in einer Verantwortung bin. Kann es sein, dass der, ja, je nachdem die Weisheit noch nicht so ausgeprägt haben, wie es nötig wäre. Könnte ich an meinem Ruf arbeiten, an meinem Verhalten, an meinem Reden. Ja. Genau. Wenn wir nach diesen Sachen streben, glaube ich, dann geht es in eine gute Richtung, wo wir können erstens wachsen, angenehmer fürs Umfeld werden und einfach auch eine Verantwortung hineinkommen, wo es nachher gut kommt. Und die Pastoren oder die Jünger dort haben geschaut, dass sie wieder ihrer Berufung folgen und die Aufgaben weitergeben. Das ist, wenn wir jetzt bei uns schauen wir an, also wir haben viele Leute in Verantwortung, in Arbeiten, in Diensten, wo wir probieren, Pastoren zu entlasten. Wobei ich glaube, also unsere Pastoren nicht nur am Teachen sind und es ist nicht viel nebendran. Ja, sie haben so viele Bereiche, die sie auch noch abdecken. Sie machen so viel mehr, wieder, als sie immer noch müssten, würde ich sagen, bei uns. Genau, aber wir als Gemeinde wäre das Ziel, dass wir sie entlasten können mit allem rundum, dass sie ihrem eigentlichen Kerngeschäft, wenn man so sagen kann, nachgehen. Ja. Ja. Und dann sind die Männer eingesetzt worden im 6. Sie beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Ich dachte, ja, das ist ja gut und so weiter. Da habe ich mal geschaut, wo oder ja, für was machen wir da oder wieso. Und das ist wirklich, es ist im Neuen Testament beim Timotheus so gewesen. Und es ist schon ganz früh im 4. Mose. 27, 23 hat Mose den Josua in sein Amt eingesetzt, auch so. Also man wird eingesetzt und nicht, ich will jetzt da machen und dann kommt es dann gut, sondern die Leute sehen, wer das könnte machen, ist er geeignet, hat er den Ruf, hat er die Weisheit und wird dann eingesetzt. Genau, und so wird dann die Leiterschaft funktionieren, wo man ja, als Leiter kann dienen. Genau. Ja. Und was haben wir noch? Ja, das ist das, was ich am Schluss ein bisschen mitgeben möchte von diesen ersten Versen. Was wirklich keine Aufgabe, die einem zu klein erscheint, zu klein ist, sondern es ist wichtig, dass man vielleicht eben auch in den kleinen Aufgaben anfangen kann und treu denen ist und man kann wachsen und ja, und dann weiterkommen und grössere Aufgaben übernehmen. Und es ist wichtig, dass wir an uns arbeiten und den Ruf, den Heiligen Geist und die Weisheit probieren zu haben, zu erreichen, zu, ja, auf das hin arbeiten. Dass wir können so weitergehen können. Ja.
Ja, dank dem Wachstumsprozess hat die Gemeinde weiter können wachsen und zunehmen. Ich würde weiterlesen. Es kommt zur Verhaftung von Stephanus. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt, sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richtete er ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Ja, der Stephanus ist einer von diesen sieben Männern, die eingesetzt worden sind. Guter Ruf, voll Heiliger Geist, wirklich ein feiger Mann. Und ich glaube, er hat Glanz gehabt. Es muss eine echte Persönlichkeit gewesen sein, weil es ist etwas gelaufen um ihn herum. Da sind Wunder passiert und außergewöhnliche Sachen, was auch immer man da reinpackt. Ich glaube, er hat richtig gute Sachen gemacht. Und wie das manchmal ist, wenn man jemanden glänzen sieht, das kann doch nicht echt sein. Komm, das geht nicht, dass hier neben mir jemand so schön aufwächst. Ja, da können Menschen reagieren dann. Ja, was machst du, was mache ich, wenn jemand so glanzvoll in der Gegend steht? Kritisiere, bekämpfe es oder macht es mit Gewunderung und gehe fragend und demütig an die Sache her und bin lernbereit. Es hat etwas ausgelöst und es steht nichts, dass der Stephanus etwas falsch gemacht hat oder dass es eine ganz blöde Situation gibt, wo man so oder so sehen kann, sondern es heisst einfach, er hat seinen Ruf, also er hat sein gemacht, seinen Auftrag gemacht und die Leute haben sich gestossen daran. Wie eine Synagoge und Menschen von diesen Synagogen. Für mich ist es einfach ein menschlicher Stress, wenn jemand glanzhaft da steht, wenn Gott etwas tut und man ist aussen dran, keine Ahnung. Ich denke, es geht um Eifersucht oder Kontrollverlust. Ich glaube, das ist der denke ich, ist die treibende Kraft in diesen Menschen gewesen. Wie bringt man so etwas zu Boden, wenn man so im Stress ist? Man könnte den Stress bearbeiten. Oder wenn es nicht bearbeitet ist, legt man sich mit dem an. Das Erste, was passiert ist, als sie ein Streitgespräch suchen. Erfolglos steht es. Weil der Stephanus hat den Geist Gottes gehabt und er konnte parieren. Er hat Antworten gehabt und war in ihnen überlegen gewesen. Es steht ziemlich ähnliche Wort, wie bei Jesus so gestanden ist. Er ist und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Sie haben gemerkt, er hat etwas Besseres, er hat etwas Stärkeres. Es ist mehr dahinter. Mir ist einfach beim Lesen von dem Text noch bewusst worden, wie der Paulus mehrmals in seinen Briefen sagt, hey, lass dich nicht auf die Streitgespräche ein, weil es kommt nichts Gutes daraus. Paulus ist als junger Mann, tut's mal noch als Saulus, dabei gewesen bei der Geschichte mit dem Stephanus und er hat gesehen, wie das Problem dort angefangen hat und wo es geändert hat. Wie es geändert hat, das kommt nächstes Mal. Es hat mit Streitgesprächen angefangen. Und wenn der Paulus sagt, es hat für mich einfach eine neue Teufel bekommen, wenn der Paulus sagt, Streitgespräche fördern den Glauben nicht und dienen Gottes Heilplan nicht. Sie bringen keine Liebe hervor, weil das sollte die Verkündigung machen. Liebe aus reinem Herz, mit einem guten Gewissen und einem Glauben frei von Heuchelei. Das steht im 1. Timotheus 1,5. Es hat mir einfach eine neue Teufel gegeben, was der Paulus gemeint hat, hey, die Streitgespräche, sie bringen keine Liebe hervor. Das hat nicht gefruchtet. Sie haben mit dem Stephanus nicht können lange streiten. Also haben sie das Nächste gemacht. Der menschlich ungelöste Stress wird zum Spielball vom Wind. Und auch nach den Spielregeln vom Wind. Der Wind hat immer das Ziel, zerstören und zerstreuen. Es gibt die Reihenfolge. Sie fangen an, anstiften. Sie fangen an, Verbündete suchen. Was Gegenstück ist, man findet auch Verbündete. Sie fangen an, Behauptungen verbreiten. Sie fangen an, aufhetzen. Und falsche Zeugen stellen. Das ist schon recht stark. Und fromme Juden werden zum Spielbau auch vom Wind, wo sie versuchen, die Gemeinschaft zu stören. Sie widersetzen sich eigentlich indirekt Gott, wo seine Gemeinde am Bauen ist, und sie checken den Plan nicht. Und das ist schon mega traurig. Ich sehe irgendwie so die junge Gemeinde, wie sie aufsteht und eigene Leute, die wo sie auch reinnehmen wollen, ja, stehen gegen sie auf. Sie schlägen sie vor einen hohen Rat. Da muss man sich vorstellen, das ist einfach die oberste Behörde vom Judentum, die Autorität hat in religiösen Fragen. Also es war nicht einfach eine Versammlung von ein paar Personen, sondern das sind die Wichtigen gewesen. Kommen sie dorthin, schlägen den Tee, schuldigen ihn an. Er hat die Ordnungen von Mose gestört. Und dort finde ich ganz interessant, sie klagen ihn an. Mit die Ordnungen von Mose verwirren. Und was sie überkommen, ist auch ein Zeichen von Mose. Wo der Mose mit diesen Gesetzen vom Berg oben runtergekommen ist, meines Wissens das zweite Mal, hat sein Gesicht geleuchtet wie von einem Engel. Sie hätten das Zeichen können sehen. Das Zeichen von der Begegnung, dass Mose auf dem Berg eine Begegnung hat mit dem Herrn. Und man hat es ihm angesehen, so als sie gesagt haben, deck dein Gesicht ab, das macht uns Angst. Stell dich da mal vor, wie das muss aussehen. Dass wir müssten sagen, komm, deck dein Gesicht ab, das macht mir Angst. Und die sind in dieser Versammlung, provozieren ihn, klagen ihn an und davon, zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Es passiert vor ihren Augen. Und wie festgefahren muss sie, dass dann das nicht als übernatürlich deutet. Der Paulus schreibt über die Juden in 2. Korinther 3, 14 bis 16. Als aber sie, die Juden meinte dort, sie waren verhärtet und mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Sie haben das Zeichen bekommen, das Licht auf dem Gesicht von der Begegnung. Und ich finde es mega schön, wie es im Apostelgeschichte 6, 7 heisst. Die. Moment, ist da was anderes? Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Das ist nach Luther. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich finde einfach die Redewendung vom Luther sehr spannend. Wurden dem Glauben gehorsam. Das heisst, sie haben etwas von ihrer Überzeugung über den Haufen gerübt, weil sie gemerkt haben, da ist etwas Grösseres. Gehorsam heisst für mich, ich ordne mich ein. Ich ordne mich unter Willen Gottes, auch wenn ich nicht alles checke, auch wenn ich noch Fragen habe. Bevor ich alles verstehe, ordne ich mich ein, werde ich gehorsam dem Glauben. Und das ist mit den Juden, mit Teilen der Juden passiert, dass die Decke von ihrem Gesicht gefallen ist und sie haben können sehen. Und ich glaube, es ist auch heute noch so, wenn wir gläubig werden, haben immer noch Fragen. Und ich habe immer noch Fragen. Aber ich habe mich entschieden zu glauben, auch wenn ich noch Fragen habe, auch wenn ich Sachen nicht alles verstehe, was in der Bibel steht. Und mit dieser Entscheidung fällt der Decke und du kannst den Herr erkennen, du kannst ihn sehen. Ja, bin ich bereit, Meinungen zu gehen? Bin ich bereit, das Vorgefasste zu korrigieren, mich zu verändern oder auch schon nur zu bewegen, wenn Gott mir begegnet? Ich habe immer noch die Wahl zwischen einem Verbrecher sein, wo ja, Jesus erkennt als Sohn Gottes, oder der Verbrecher sein und beim Spötter zu bleiben und sagen, ja, Gott mich nicht an. Jesus will dich erreichen, ja. Er hat ein Ticket für dich. Für jeden von uns. Für all deine Freunde, für all deine Familie. Jesus ist zahlt. Er zahlt für jeden am Kreuz. Amen.